Wir hören heute einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Der Mönch von Anaya. Der Mönch, der abendländisch-lateinischen Kirche erhält beim Eintritt in die Gemeinschaft, der er von nun an für sein ganzes Leben angehört, einen neuen Namen. Nichts soll ihn mehr an die Vergangenheit in der Welt draußen erinnern. So erhält auch der Mönch des Morgenlandes den Namen eines berühmten Heiligen oder eines anderen Mannes, der in der Geschichte des morgenländischen Christentums eine Rolle gespielt hat. Der Obere des Klosters zu Anaya hatte für den jungen Novizen Yusef den Klosternamen Charbel bereit. Der Name war der eines frühchristlichen Heiligen und Märtyrers der Kirche von Antiochia. Deren erster Bischof war übrigens der heilige Apostel Petrus selbst gewesen, ehe er nach Rom ging und dort seinen Sitz im Mittelpunkt des römischen Weltreiches aufschlug. Der heilige Charbel starb im Jahre 107 nach Christus unter Kaiser Trajan. Sein Fest wird bei den Maroniten am 5. September gefeiert. P. Charbel Machlouf wurde sofort nach der Priesterweihe aus Kfifan in das Mutterkloster zurückgerufen. Er verweilte nunmehr volle 16 Jahre in der Gemeinschaft seiner Mitbrüder und war als einer von ihnen den Regeln des Ordens streng ergeben, demütig und bescheiden. Sein Gebetsleben und seine Selbstverleugnung überschritten das durchschnittliche Maß eines Mönches. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war es, in der Kapelle des Klosters vor dem allerheiligsten Altarsakrament zu knien und in Betrachtung versunken, den ewigen Schöpfer anzubeten, der sich hier in Brotsgestalt seinen Kindern zeigte. Seine Abkehr von der Welt war so vollkommen, dass er sich sogar weigerte, seine nächsten Angehörigen zu sehen, weil er fürchtete, durch derartige Besuche von Gott abgelenkt zu werden. Als ihn einmal seine leibliche Mutter besuchte, ließ er sich bei ihr entschuldigen und sprach nur wenige Worte durch die Kapellentür, ohne sie zu sehen oder sich ihr zu zeigen. »Bist du es, mein Sohn, der mich nicht sehen will?«, klagte damals die arme Frau. P. Charbel Machlouf antwortete: »Wenn es Gottes Wille ist, werden wir uns im Himmel in alle Ewigkeit sehen.« Das Leben des Maronitenmönches ist schwer. Die Regel des Ordens befiehlt ihm, um Mitternacht zum gemeinsamen Chorgebet aufzustehen. Wenn dann die anderen Mönche sich wieder zur Ruhe begaben, blieb P. Machlouf in der Kapelle und betrachtete und betete weiter. Tagsüber wohnte er den Messen aller seiner Mitbrüder andächtig bei und bereitete sich dann in Ehrfurcht vor, selbst das Messopfer zu feiern. Mit großer Korrektheit und Hingebung vollzog er die heilige Handlung zur Erbauung aller Gläubigen, die die Messe mitfeierten. Tag für Tag betete er den Rosenkranz. Sein Armutsgelübde hielt er peinlich genau. Die Maronitenmönche sammeln im Allgemeinen keine Reichtümer. Auch die Klöster weisen keine Schätze auf. Die ständigen Fehden und Auseinandersetzungen mit einer andersgläubigen Umwelt lassen gar keine Möglichkeit dazu. Aber P. Machlouf war wohl der Ärmste unter den Armen von Anaya. In wirklichem und im übertragenen Sinn. Er trug den rauesten, ältesten und unbequemsten Habit, der im Kloster zu haben war. Er wusch seine Kleider und seine Wäsche selber, trotzdem er nur das hatte, was er auf dem Leibe trug, liebte er die Reinlichkeit und seine Kleider waren immer blitzsauber, Obwohl in der Gebirgswelt des Libanon der Winter hart und rau ist, wechselte er sein Gewand nicht. Den Sommer und Winter hindurch war das gleiche dünne Kleid sein einziger Schutz gegen die Unbilden der Witterung. Er fastete freiwillig. Das Kloster von Anaya brauchte keine Sorge zu tragen, das Brot verschimmelte. Die ältesten und trockensten Rinden aß Pemachluf auf. Von den Früchten des Klostergartens kam auch nur die unscheinbarsten und unschönsten für ihn in Frage. Bei der schweren Arbeit im Klosterweingarten rührte er zurzeit der Lese keine Traube an, obwohl er die ausdrückliche Erlaubnis des Abtes besaß, zu essen, wenn ihn danach ist. Geldstücke griff er überhaupt nicht an. Frater Josef Abram, der 2 Jahre mit P. Machluf zusammen in enger Berührung lebte, erzählte uns, ein Laie gab P. Scharbel das Geld für ein Messstipendium. Als ich es ihm überbrachte, weigerte er sich, es zu berühren. Als ich ihm klar machte, dass es der Wunsch des Spenders sei, es ihm direkt in die Hand zu geben, streckte P. Scharbel seinen Arm aus, ließ die Münze darauf geben und reichte sie auf ausgestrecktem Arm seinem Mitbruder, Fratel Makarius, ohne die Höhe des Betrages festzustellen. Sprichwörtlich war auch seine Reinheit. Er ging gewöhnlich mit vorgezogener Kapuze und pflegte keinen Menschen, ob Mann, Weib oder Kind anzublicken. Kaum, dass er den Weg beachtete, auf dem er sich befand. Wenn ihm der Abt den Auftrag gab, einen Krankenbesuch zu machen, verschwanden Frauen und Mädchen aus dem Hause, sobald sie ihn kommen sahen. Denn sie wussten, dass er die Anwesenheit einer weiblichen Person im gleichen Raum mit sich nicht duldete. Er war ein Engel in Menschengestalt, um den Ausdruck eines seiner Biographen zu wiederholen. Kleine Geschichten, Anekdoten über ihn gehen durch die Welt. Manche mögen wahr, manche nicht wahr sein. Aber die meisten sind doch immer so, dass man auf sie das italienische Sprichwort anwenden kann: Si non è vero, è ben trovato. Das heißt, wenn es schon nicht wahr ist, so ist es doch trefflich erfunden. Auch die Heiligen sind große Männer. Sie sind größer als Staatsmänner und Feldherren, Dichter und Künstler, denen man Denkmäler errichtet und von denen die Zeitungen voll sind. Nur wird die Größe der Heiligen von den Augen nicht erkannt, die nur das Welttreiben zu beobachten gewohnt sind. Solche heiligen Anekdoten pflegt man auch Heiligenlegenden zu nennen. P. Machlufs Leben ist auch von Anekdoten umrahmt. Wir wollen sie aber nicht als Heiligenlegenden bezeichnen, denn der Begriff Legende passt in unserem Falle nicht. Geschichten, die über P. Machluf im Umlauf sind, stammen alle von glaubwürdigen Zeugen und können in den meisten Fällen überprüft werden. Einige dieser kleinen Geschichten? Die erste. Eines Tages arbeitete P. Machluf mit den anderen Mönchen im Weingarten. Es war schon später Abend, als der Abt des Klosters P. Nemetala Neme kam und die geleistete Arbeit begutachtete. P. Scharbel Machluf arbeitete in einem versteckten Winkel, wo ihn niemand sehen konnte. Da der Abt wusste, dass der Pater nur auf direkte Aufforderung zu essen pflegte, fragte er ihn: Pater, hast du dein Fasten noch immer nicht abgebrochen?
Nein,
erwiderte P. Scharbel. Es hat mir ja noch niemand zu essen befohlen.
Zweite Geschichte.
Nach einer Reise in das Innere des Libanongebirges, die er auf Anordnung des Abtes gemacht hatte, um einen Kranken zu besuchen, fragte ihn der Mönch Michel Abiramia: Was hast du auf deiner Reise gesehen und erlebt? P. Machluf antwortete kurz: Dass ich auf dem einen Weg hin und auf dem anderen Weg hergekommen bin.
Dritte Geschichte.
Ein Bote kam zu ihm, um ihn auf Befehl des Abtes zu einem Krankenbesuch zu begleiten. Auf dem halben Weg blieb P. Scharbel plötzlich stehen und sagte: Kehren wir um. Der Kranke ist soeben gestorben.
So war es.
Vierte Geschichte. In Emei lebte ein armer Geisteskranker, der viel unter der Behandlung seiner Umgebung litt. P. Scharbel Machluf befahl ihm eines Tages, in die Klosterkapelle zu gehen. Der Geisteskranke gehorchte willig, aber seine Augen zeigten die ganze Angst, die er hatte. Knie dich nieder, befahl der Pater weiter. Der Geistesgestörte gehorchte abermals und breitete die Arme weit aus, wie es die Engel tun. P. Machluf rief über ihn im Gebet Gott an und der Unglückliche kehrte völlig geheilt nach Hause zurück.
Fünfte Geschichte.
Eines Tages bat P. Scharbel den Abt um ein neues Taschentuch. Dieser erwiderte: Warum nimmst du dir nicht eines? Die Leute bringen doch so viel Weihgeschenke und Spenden.
Gleich erwiderte der Mönch: Ich pflege nichts ohne Erlaubnis meiner Oberen zu nehmen.
Sechste Geschichte. Eines Tages wollte ein böswilliger Klosterdiener P. Scharbel einen Streich spielen. Als dieser kam und seine Lampe mit Öl füllen ließ, goss er ihm stattdessen Wasser hinein. Der Pater kehrte in seine Zelle zurück, zündete die Lampe an und begann bei deren Licht zu lesen, ohne etwas zu ahnen. Gegen Mitternacht erschien auf einmal der Abt. Er hatte den Befehl gegeben, diesmal weniger Öl auszugeben, um die Kosten zu sparen. »Du bist zum ersten Mal ungehorsam«, sagte er zu P. Machluf. Dieser fühlte sich unschuldig, trotzdem widersprach er nicht, sondern bat seinen Oberen demütig um Verzeihung für den Fehler, den er begangen haben sollte. Er tat dies auf den Knien. Noch währenddessen erschien ein Ministrant, der bei der Ausgabe des Öls anwesend gewesen war, und verständigte dem Abt von dem Streich, den man P. Scharbel spielen wollte. Staunend prüfte der Abt den Inhalt der Lampe. Es war tatsächlich reines Wasser, das nunmehr 2 Stunden über die festgesetzte Zeit gebrannt hatte.
Siebte Geschichte.
Es wehte ein kalter und harter Wind. P. Scharbel bereitete sich eben vor, wie gewöhnlich seine 11 Uhr Messe zu lesen. Alles war in der Kapelle schon fertig, nur der Ministrant fehlte. Er hatte den Beginn der heiligen Messe vergessen. Als es 11 Uhr schlug, saß er daheim und rückte eben einen heißen, tragbaren Ofen von der Stelle. In diesem Augenblick wurde ihm der Ofen durch einen heftigen Windstoß aus den Händen gerissen. Sofort erinnerte sich der Ministrant an sein Versäumnis. Er rannte so rasch, als er konnte, in die Kapelle und fand dort P. Scharbel zitternd vor der Kälte, das Gesicht ganz bleich. Der Ministrant erwartete eine harte Zurechtweisung, aber P. Machluf sagte nur: Du hast die heilige Messe vergessen.
Achte Geschichte.
Eines Tages erkundigte sich P. Machluf bei seinen Mitbrüdern nach der Zahl der Ochsen, die in den Klostergärten mitarbeiteten. Diese Frage verwunderte die Hörer deshalb, weil P. Machluf Tag für Tag mit ihnen zusammen auf dem gleichen Stück Boden arbeitete. Sie ersahen daraus, wie wenig er sich um seine Umgebung kümmerte.
Neunte Geschichte. Eines Tages kam Warda, eine Nichte P. Machlufs, zu ihm und verlangte von ihrem Onkel in einer Erbschaftsangelegenheit einen Rat. »Ich habe nichts mehr mit der Welt zu tun«, erklärte ihr P. Scharbel. »So wie mein Bruder dieses Jahr gestorben ist, so bin ich seit dem Augenblick tot, seit ich Bekafra verlassen habe. Wer gestorben ist, kann sich nicht um Erbschaftsgeschichten kümmern.« Nun bot ihm Warda Geld an, um Messen für den Seelenheil ihres Vaters zu lesen. Ihr Onkel erwiderte freundlich, »Die Messen werde ich gerne lesen, das Geld aber musst du selbstverständlich dem Abt des Klosters bringen.« 10. Geschichte. Der Abt fragte P. Machluf eines Tages, »Sag mir, hast du nicht Novizen aus deinem Dorfe lieber als andere?« »So eine Vorliebe wäre ganz natürlich.« Mit ruhiger Stimme antwortete P. Scharbel, »Nein, ich habe alle gleich gern. Ich mache nicht den geringsten Unterschied zwischen ihnen.« Scharbel Machluf, der Eremit. Eremiten sind Einsiedler, Menschen, die sich von allen ihresgleichen in die Stille des Waldes, des Gebirges oder der Wüste zurückgezogen haben, um ganz mit Gott zu leben. Das Eremitentum bedeutete den Beginn des christlichen Mönchtums. Erst später schlossen sich die getrennt lebenden Einsiedler in größere Gemeinschaften zusammen. Auch das abendländische Christentum kannte die Einsiedler. Sie sind jedoch heute fast zur Gänze aus dem Bild der lateinischen Kirche verschwunden. Strenge Orden wie Trappisten oder Kartäuser bewahren nur zum Teil noch die Überlieferung dieser Einzelmönche. Dagegen ist das Einsiedlertum noch heute ein fester Bestandteil der morgenländischen Kirchen. Seien es nun mit Rom verbunden oder von Rom getrennt? In der berühmten Mönchsrepublik des Berges Athos leben neben den in Klöstern vereinigten Mönchen Einsiedler wie in den ersten Jahrhunderten des Christentums. Ähnlich sind die Verhältnisse bei den Maroniten des Libanongebirges. Das Eremitentum geht geschichtlich auf den Wüstenvater Antonius von Ägypten zurück, dessen Lebensbeschreibung wir aus der Feder des berühmten Bischofs von Alexandrien, des heiligen Athanasius des Großen, des unermüdlichen Vorkämpfers der rechtgläubigen katholischen Lehre besitzen. Der Eremitenmönch der ältesten Zeit war noch nicht an irgendeine Gemeinschaft gebunden, sondern er besuchte nur zusammen mit anderen Einsiedlern der Umgebung den gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, sorgte aber sonst für seinen eigenen Lebensunterhalt ganz allein und strebte auch der christlichen Vollkommenheit auf die ihm eigene Art nach. Das Einsiedlertum des Libanongebirgs stellte im 19. Jahrhundert nicht mehr diesen Urtyp der Eremitenmönche vor. Die Einsiedelei war einem Kloster angeschlossen, wurde von diesem Kloster seelisch und wirtschaftlich betreut und der Abt des Klosters hatte auch das Recht, den Insassen der Einsiedelei zu bestimmen, wenn der frühere Inhaber der kleinen Zelle gestorben war. P. Scharbel Machluf bekam Sehnsucht nach dem einsamen Leben, allein mit Gott, so oft er die steilen Pfade der Einsiedelei des Klosters Anaya emporstieg. Die Einsiedelei war den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweiht und lag noch 200 Meter höher als das Kloster, 1400 Meter über dem Meeresspiegel. Sie bildete den Gipfel des Anaya-Berges, nachdem das Kloster seinen Namen hatte. Von der Tür der Einsiedel aus besitzt man einen weiten Rundblick über die ganze Gegend, über Berge, Wälder, Täler, Flüsse, von der Wüste bis an das Meer. P. Scharbels Wunsch wurde erst nach langem Warten erfüllt. Als der Einsiedler des Klosters im Jahre 1872 gestorben war, bewarb sich Machluf um seine Nachfolge, mit der Bitte, ihn vom Kloster aus auf den Gipfel des Berges zu senden, näherte er sich seinem Obern. Der Abt hatte diesen Wunsch P. Scharbels erwartet und war nicht überrascht. Aber er hielt es für gut, wenn der kommende Einsiedler noch eine längere Prüfungszeit durchmache. So willigte er wohl grundsätzlich in Machlufs Wunsch ein, forderte ihn aber auf, sich vorerst nur von der Gemeinschaft der Mönche zurückzuziehen. Bloß mehr Abtötung und Buße waren gestattet. Wenn er sich so vorbereitet habe, werde der Tag kommen, an dem seine Wünsche in Erfüllung gehen könnten. Die Zeit, die der Abt angeordnet hatte, dauerte 3 volle Jahre. In der Zwischenzeit hatte sich P. Machluf schon im Kloster als Einsiedler bewährt. Obwohl es viel schwerer sein musste, mitten in der Gemeinschaft der Menschen zu schweigen, als dieses Schweigen auf der Höhe des Berges, einsam und auf sich allein gestellt, zu beobachten. Im Jahre 1875 war es soweit. P. Scharbel verließ freudig bewegt das Kloster und begab sich auf den Weg. Die Einsiedelei, die er bis zu seinem Tode nicht mehr verlassen sollte, war ungepflegt und verfallen. Die Jahre, die sie leer gestanden hatte, machten sich bemerkbar. Der Garten trug nur Unkraut. P. Machluf ließ einen Teil davon stehen, jätete und rodete jedoch den anderen Teil des Grundstückes und pflanzte Heilkräuter und Gemüse an. Der Boden erwies sich unter seinen Händen so fruchtbar, dass der Abt voll Freude diese Bereicherung des Küchenzettels in Empfang nahm. Auch für die Heilkräuter konnte das Kloster manches gute Stück Geld einstecken und so die Not der Mönche lindern, die gerade damals wieder einmal sehr groß war. Von jetzt ab führte P. Machluf sein eigenes Leben. Er kam nur selten und dann auf Wunsch seiner Ordensoberen ins Kloster und blieb längere Zeit hindurch tatsächlich von allen Menschen abgeschlossen. Erst als sich gewisse gesundheitliche Störungen einstellten, die Jahre gingen auch an P. Machluf nicht spurlos vorüber, sorgte der Abt von Anaya dafür, dass P. Scharbel einen Gefährten in seiner Einsamkeit erhielt. Da er mit dem Kloster in Verbindung stand, brauchte er sich nicht, wie es die alten Einsiedler des Frühchristentums getan hatten, um sein tägliches Brot zu kümmern. Einmal im Tag wurde ihm ein Mahl aus der Klosterküche heraufgetragen. Dieses Mahl bestand ausschließlich aus rohen oder gekochten Feldfrüchten. Der Einsiedler genoss jetzt kein Fleisch mehr. Selbst die Verwendung von Fett zum Kochen war ausgeschlossen. Manchmal gestattete er sich den Luxus einer kleinen Zugabe von Öl. Abgesehen von der kargen Ruhe, der er pflog, verbrachte er Tag und Nacht im Gebet, kniete vor dem allerheiligsten Altarsakrament oder las heiligen Biografien. Er verschmähte es aber, wir haben ja bereits weiter oben darauf hingewiesen, auch nicht weiterhin körperlich zu arbeiten und Feldarbeit zu tun. Er war sie von Jugend an gewöhnt. Die Zelle, in der er jetzt hauste, maß 2,75 Meter in der Länge, 2,10 Meter in der Breite und 2,55 Meter in der Höhe. Die Einrichtung bestand aus einem Kochkessel, einem Wasserkrug, einem Strohsack mit Eichenlaub und Rinde gefüllt und einer Filzdecke zum Zudecken. Anschließend an die Zelle befand sich eine kleine Kapelle im Ausmaß von 6 x 9 Metern. Noch einige Berichte. Menschen sind nicht gerne geneigt, von ihren Nachbarn alles Mögliche, Gutes und Schlechtes zu glauben. Dass man von einem Mann wie P. Machluf, der dieses Leben der Buße und Abtötung führte, nichts Schlechtes berichten konnte, ist wohl klar. Dafür aber sprach man jetzt in allen Dörfern im Libanon von den Wundertaten, die er vollbracht habe. Die kirchliche Behörde hat noch nicht über die meisten Berichte entschieden und es berührt P. Machlufs heiligmäßiges Leben durchaus nicht, wenn vielleicht manche dieser Erzählungen etwas übertrieben und aufgebauscht wären. Der Morgenländer besitzt wenigstens, behaupten dies viele Kenner des Landes, eine lebhaftere und geschmeidigere Fantasie als der Mensch des Nordens. Dass es Wunder als solche gibt, daran zu zweifeln, ist keinem wirklichen Katholiken erlaubt. Sie sind ein Eingreifen Gottes in den natürlichen Lauf der Dinge. Wir brauchen bloß die Namen Lourdes und Fatima zu nennen, um dies zu erkennen. In Lourdes sind schon viele Heilungen vor sich gegangen, aber nur eine begrenzte Zahl wurde von der Kirche bisher als wirkliche Wunder im theologisch-kanonischen Sinne anerkannt. Auch die außergewöhnlichen Taten, die man von Charbel berichtet, werden nur zum Teil als Wunder des libanesischen Mönches anerkannt werden. Dass es allerdings seltsam um ihn herging, muss schon heute betont werden. In den Dörfern des Libanons sind eine ganze Reihe von Geschichten bekannt, in denen Pater Charbel Machluf eine Hauptrolle spielt. So wird berichtet, er habe durch sein Eingreifen die Gegend um Anaya von einer Heuschreckenplage befreit. Mit einem Weihwassergefäß und einem Buchsbaumzweig verjagte er die außer Rand und Band gekommene Tiere. Von besonderer Bedeutung erscheint uns aber die Aussage von Bruder Peter Javade, der dem Verfasser einer Biografie, Paul, daher Folgendes berichtet. Ich arbeitete einmal im Klosterweingarten. Als die Ochsen vorüberkamen, hielt Pater Charbel die Ranken hoch, um sie zu schützen. Eines der Tiere brach aber aus der Reihe und verteilte des Paters Bemühungen, den Weingarten von Schaden zu bewahren. Da wurde Bruder Makarius ärgerlich und wandte sich an den Einsiedler. «Das ist deine Schuld, eine wahre Katastrophe!» Ich sah nun, wie sich P. Charbel, ohne ein einziges Wort zu sagen, mit gekreuzten Armen vor den Sprecher auf den Boden warf und zu ihm sagte: «Vergib mir, um der Liebe Christi willen!» Der gleiche Gewährsmann berichtete eine zweite Wahrnehmung. «Ich selbst betrat einmal Pater Machlufs Zelle und sah sein Bett. Es bestand aus Eichenblättern und einem Strohsack. Das Kopfkissen war nur ein Stück Holz, in das Ende einer Kutte eingewickelt. Sein Gebetsschemel in der Kapelle bestand aus einem Haufen von Holzscheiten, die in der gleichen Art wie das Kopfkissen mit einem Stück Kutte verdeckt waren. Für den Christen, aber auch für den unvoreingenommenen Ungläubigen, tut sich mit dieser Feststellung eine Welt der Selbstüberwindung und Arbeit am Ich auf, die bewundernswert ist. Pater Machlufs Geheimnis. Es ist für den modernen Christen eine besondere Genugtuung zu hören, dass das Geheimnis von P. Charbel Machlufs innere Heiligkeit die heilige Messe war. Wir haben ja erst in unserem Jahrhundert wieder, durch die liturgische Bewegung der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in dem unblutigen Opfer des Herrn den Mittelpunkt unseres Glaubens und unseres Innenlebens erfahren gelernt. Gerade in dieser Beziehung war P. Machluf so überaus modern, wie wenige seiner christlichen Zeitgenossen. Er besaß allerdings den unleugbaren Vorteil, sich in die herrliche Liturgie der morgenländischen Kirche versenken zu können, die zu den Kostbarkeiten unserer Religion zählt. Seit dem 4. Jahrhundert haben sich die östliche und die westliche Liturgie immer mehr voneinander entfernt, schreibt der Benediktinerpater Odo Gasell in seinem Aufsatz »Die ostkirchliche Opferfeier als Mysteriengeschenk«, indem die östlichen Liturgien sich in ihrer formalen Ausgestaltung manches von den dem Osten seit alters her geläufigen Kulturformen, speziell des Mysteriengottesdienstes, aber auch von dem majestätischen Punkte des kaiserlichen Hofstaates aneigneten, der Westen aber die von einer nüchternen Großartigkeit durchwaltete römische Form durchsetzte, auf Kosten mancher orientalischer Anklänge, die schließlich im späten Mittelalter den Kult zu einem äußerlichen, eindrucksvollen, repräsentativen, aber die Tiefe des Mysteriums oft sehr überkleidenden und damit verhüllenden Ritualismus ausbaute. Unberührt blieb auf beiden Seiten der eigentliche Kern des sakramentalen Kultes des oben erwähnten Christums, Mysterium, das von Christus selbst herstammt und der Kirche sein Leben vermittelt. Es blieb als Gottes höchstes Geschenk der Kirche immer erhalten. Aus einer solchen liturgischen Gesinnung heraus kannte P. Charbel Machlouf keine höhere Aufgabe des Priesters, als das heilige Messopfer zu feiern. Er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, auf diese Weise mit seinem Schöpfer in unmittelbarer Berührung zu treten. Sein ganzes religiöses Leben war von dem Gedanken der heiligen Messe als des immerwährenden Kreuzopfers Christi bestimmt. Wenn er jeden Tag seine gewohnte 11 Uhr Messe feierte, so bereitete er sich schon vom Erwachen an auf diesen erhabenen Augenblick vor. Die Zeit nach der Messe verbrachte er in schuldiger Danksagung dafür, dass ihm Gott an diesem Tage abermals die Huld gewährt hatte, ihn selbst in der Gestalt von Brot und Wein in den Händen zu halten. Er kniete in diesen Augenblicken am liebsten vor dem ausgesetzten Allerheiligsten oder vor dem Tabernakel. Der maronitische Messritus, den P. Charbel Machlouf gebrauchte, zeichnet sich durch Einfachheit, Tiefe und Reichtum an liturgischen Texten aus, die die Seele der frühchristlichen Kirche erkennen lassen. Die Messe wird bei den Maroniten in der Sprache gefeiert, die der Heiland als Mensch auf Erden gebraucht hat, in Christi Muttersprache. Wie heißt es doch im Gebet nach der Konsekration? O Hostie, die sich selbst für uns opfert, o Versöhnungsopfer, das du selbst deinem Vater darbringst, o Lamm, das der Priester deines Opfers war, möge unser Bitten durch dich, o Christus, durch deine Güte als ein Brandopfer dargebracht von dir, deinem Vater, erscheinen. Oder die Worte beim Erheben von Hostie und Kelch. O Vater der Wahrheit, hier ist dein Sohn, ein Opfer, dir zu gefallen. Würdige dich, es anzunehmen. Für mich hat er den Tod erlitten, um mich loszukaufen. Hier ist das Opfer, empfange es aus meinen Händen und verweise dich gnädig gegen mich und vergiss mein Vergehen in deinen Augen. Hier ist sein Blut auf Golgatha für meine Rettung vergossen. Es schreit laut auf zu dir, zu meinen Gunsten. sieh seine Verdienste an und nimm mein Opfer auf. So zahllos auch meine Sünden sein mögen, so überquellend ist deine Güte. Wenn du dich ihr annimmst, wird deine Gnade so schwer wiegen wie ein unermesslich schweres Gebirge. Und weiter, betrachte die Sünden, doch zu gleicher Zeit betrachte das Brandopfer, dargebracht, sie auszutilgen. Die Opfer mögen die Sünden austilgen. Weil ich gesündigt habe, erduldete dein vielgeliebter Sohn die Pein der Nägel und der Lanze. Seine Leiden sollen dir genügen, dir gefallen und mir das Leben schenken. Wir sehen, dass diese Sprache kraftvoll und männlich und ohne jede verweichlichende Zärtelei ist. Aus ihr konnte ein Mann wie P. Scharbel immer wieder jene Worte schöpfen, in denen er zu Gott sprechen wollte. Das war, ja, sein Geheimnis, dass er sich dem Willen Gottes unterwarf, seine Wünsche zu erkennen suchte und sie dann mit der ganzen Kraft seiner gottliebenden Seele befolgte. Er hatte es tatsächlich zustande gebracht, der Welt schon zu Lebzeiten den Rücken zu kehren und sich nunmehr als in den Händen des allmächtigen Schöpfers befindlich zu betrachten. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon, das Leben des heiligen Scharbel Machluf», geschrieben worden vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.